in der letzten Woche immer über den Zusammenhang gesprochen zwischen der Madeleine-Episode in Combray und der verallgemeinerten Reflexion auf dieselbe Episode am Ende des ganzen Romans. Die entscheidenden Stellen da sind in der deutschen Ausgabe im 7. Band, Seite 257 und folgende. Also das sind sowieso immer die gleichen Stellen, diese ganz berühmten, wo er eben verspricht, dass er dieser Sache da weiter nachgehen möchte, die damals noch ungeklärt gewesen ist. Also das, was ich in der vorigen Woche bezeichnet habe als die zweite Kontingenz, also das, was auch, wenn es gelungen ist, dieses Bild zu befreien, dann letztlich nach mühsamer und konzentrierter Arbeit, dass dann sozusagen trotzdem noch immer sozusagen der Übergang von dieser Leistung, die er erbringt, von dieser Konzentration zum Eintreten des Bildes, der bleibt sozusagen immer opak und undurchsichtig. Dieser Übergang bleibt immer undurchsichtig und auf den Punkt konzentriert er sich da jetzt dann, in dem, wie er da ist, in dem Hof bei den Germanen. Also das sind da diese Stellen immer. Doch gerade in dem Augenblick, in dem alles verloren scheint, erreicht uns zuweilen das Zeichen, das uns retten kann. Man hat an alle Pforten geklopft, die nirgendwo hinführen, an die einzige aber, durch die man eintreten kann, pocht man, ohne es zu wissen. Und da öffnet sie sich. Das ist diese zweite Kontingenz. Und da sagt er jetzt dann an dieser Stelle hier, da erinnert er sich an alle diese Sachen, die er dann schon erlebt hat und sagt dann eben, diesmal möchte ich das genauer verstehen. Und das Erste, was er da herausarbeitet, das habe ich letztes Mal schon besprochen, das ist dieser Punkt, das Entzücken an dem wieder aufgetauchten Bild ist größer als der ursprüngliche Eindruck war in der Situation, an die man sich da erinnert. Also er sagte, jetzt habe ich die Stelle gefunden, von all diesen Fragen bedrängt und mit der festen Absicht, das ist ja Seite 260, und mit der festen Absicht, heute die Antwort darauf zu finden, betrat ich dann das Palais. Also da nimmt er sich vor, das genau auszuforschen und durchzudenken. Also sozusagen sich noch einmal zu konzentrieren, noch einmal eine Anstrengung zu leisten, eine Ebene höher noch einmal. Nicht nur, um eine bestimmte solche Erinnerung wieder zu erlangen, sondern um sozusagen zu verstehen, wie das Auftauchen dieser Erinnerungen eigentlich funktioniert. Und das Erste, was er dann da feststellt, ist eben, dass das stärker, intensiver und lustvoller ist, dieses wieder aufgetauchte Bild, als die Sache ursprünglich war. Also die Erinnerung ist nicht was Verblasstes gegenüber dem Eigentlichen. Die Erinnerung ist in dem Sinn nicht nostalgisch, dass sie uns ein verblasstes Bild gibt und sagt, das möchte ich aber noch einmal wirklich erleben. Sondern sie ist das Wirklichere, diese Erinnerung. Das ist die Sache. Und da habe ich Ihnen letztes Mal schon drauf ein bisschen hingewiesen, dass hier einer der Punkte liegt, wo er genauso wie Bergson ein Argument so quasi für den Idealismus sieht. Also da kann ich noch mal eine Stelle vorlesen, das ist auch ein bisschen weiter, Seite 277 ist das dann. Das ist eben dieser Punkt, dass diese Eindrücke, wenn wir über sie stolpern, wenn wir über dieses Objekt stolpern, in dem die verschlossen sind, dass uns das Objekt dann etwas ausliefert, was absolut real ist, aber von diesen Objekten ganz verschieden. Und was also, und da liegt die Beweisidee, wenn man unter Anführungszeichen so sagen darf, nur in uns gewesen sein kann. Ne? Sozusagen, was also daher, wenn es, sofern es überhaupt existiert hat, muss es in uns existiert haben. Und das ist sozusagen dieser Gedanke mit dem mit dem Idealismus. Dann gibt es noch einen zweiten wesentlichen Punkt, den er da hat, also drei insgesamt, was er da herausarbeitet. Der zweite ist, das habe ich noch nicht so richtig besprochen, das ist der Punkt mit der Isolation. Dass das, was da auftaucht, etwas ist, was gegenüber der ursprünglichen Erfahrung, der ursprünglichen Wahrnehmungssituation isoliert ist. Da lese ich Ihnen eine sehr schöne Sache vor, das ist eine wichtige und oft analysierte und besprochene Stelle. Ich lese das kursorisch vor. Also da ist er dann dort bei dieser Einladung, da wurde irgendwas gespielt und er hat sich da ja selber isoliert und irgendwo allein seinen Gedanken nachgehangen. Bemühte mich, die Natur der Freudengefühle, die ich da wahrgenommen hatte, so klar wie möglich zu erkennen und daraus alles an Lehre zu gewinnen, was sich aus ihnen ziehen ließ. Also noch einmal, dieses Insistieren darauf, dass er sich jetzt auf einer theoretischen Ebene quasi darum bemüht. Und hielt ich beiläufig fest, dass der Unterschied zwischen allen wirklichen Eindrücken, Unterschiede, die, jetzt kommt eine so lange Parenthese, Unterschiede, die erklären, weshalb ein gleichförmiges Gemälde des Lebens dem Leben nicht ähnlich sein kann, wahrscheinlich darauf beruhte, dass das geringste Wort, das wir irgendwann in unserem Leben gesagt und die unbedeutendste Bewegung, die wir ausgeführt haben, vor immer von Dingen umgeben waren, den Widerschein von Dingen auf sich trugen, die logisch gesehen mit ihnen gar nichts zu tun hatten und durch den Verstand von ihnen abgelöst wurden, da sie ihm zum logischen Denken unnütz waren, inmitten deren jedoch, hier ein rosa Widerschein des Abendlichts auf der Mauer eines ländlichen Restaurants, ein Hungergefühl, ein Verlangen nach Frauen, ein Vergnügen am Luxus, dort blaue Wellengebilde des morgendlichen Meers mit Melodien durchwoben und so weiter. Die einfachste Bewegung, die einfachste Handlung. Und jetzt kommt dieses unglaubliche Bild, eine der entscheidenden Metaphern bei Proust. Die einfachste Bewegung, die einfachste Handlung, wie in 1000 undurchlässigen Gefäßen gefangen bleibt, von denen jedes mit Dingen gänzlich unterschiedlicher Farbe, Geruchsbeschaffenheit und Temperatur gefüllt wäre. Also sozusagen die Details werden in Fiolen abgefüllt und sozusagen in denen aufbewahrt. Ganz zu schweigen davon, dass diese über die ganze Höhe unserer Jahre verteilten Gefäße, Jahre, in denen wir uns unaufhörlich gewandelt haben, und wer es noch in Träumen und Gedanken, sich in ganz verschiedenen Höhenlagen befinden und uns das Gefühl von erstaunlich unterschiedlichen Atmosphären vermitteln. Freilich haben sich diese Wandlungen unmerklich vollzogen. Doch zwischen der Erinnerung, die in uns plötzlich wieder auftaucht, und unserem gegenwärtigen Zustand, ist ebenso wie zwischen zwei Erinnerungen aus verschiedenen Jahren, Orten oder Stunden die Entfernung derart groß, dass das allein, ganz abgesehen von der spezifischen Eigenart jeder Einzelnen, sie untereinander vergleichbar machen würde. Ja, wegen des Vergessens konnten die Erinnerungen zwischen ihnen und dem gegenwärtigen Augenblick kein Band knüpfen. Also es hat sozusagen keinen kontinuierlichen Erinnerungskontakt mit diesen abgefüllten Details gegeben und die sind daher sozusagen nicht mitverwandelt worden mit dem, was unsere Erinnerung sozusagen dazu leistet, dass wir uns als Ganze ja dauernd verwandeln. Die sind sozusagen das geblieben, was sie ursprünglich waren. Und dieses Isoliertsein, diese Fiolen-Metapher, also dass da ich habe einmal einen Menschen besucht, ich habe einmal die Ehre gehabt, jemanden zu besuchen zu dürfen, der also wirklich eine professionelle und ungeheure Sammlung von Düften besitzt und der auch ein ganz bedeutender Produzent von Düften ist. Und so muss man sich das vorstellen. Also so ein Raum wie den, voll mit Regalen und überall sozusagen kleine Flascheln, in denen irgendwelche Körnerln von einem Kraut oder einem Gewürz oder irgendwelche kleine Essenzen sind. Und so stellt sich Proust das vor. Die bleiben sich immer gleich und das lässt dann sowas frei. Und natürlich ist dann eben dieses Licht, das man da jetzt sehen kann, getrennt von dem ganzen anderen, von der ganzen, dass man jetzt im Augenblick erlebt man das natürlich nur als das Licht, das an dem Tag war, wo in der Früh der Verkehrsstau, dieser Blödsinn und so. Aber dann kommt das als das, was es ist, heraus. Das meint er mit Isolation. Und das Dritte ist, dass eben trotz dieser Isolation und trotz dieser Entfernung, und das ist der springende Punkt, sozusagen eine Identität gibt zwischen dem, was man da entdeckt, jetzt entdeckt, und dem, was einmal war. Also das ist jetzt noch immer im selben Kontext hier auf der Seite 262. Na gut, ist egal, lass mal. Also das ist eben dann trotzdem, trotz dieser Entfernung, dass dasselbe ist. Na, 64. Genau. Die Aufgabe, den Grund jenes Glücks, jener Art von Gewissheit zu suchen. Eine Suche, die ich früher stets verschoben hatte. Dieser Grund nun begann sich mir zu offenbaren, wenn ich jene beseligenden Eindrücke untereinander verglich, denn sie hatten untereinander gemeinsam, dass ich das Geräusch des Löffels an dem Teller, die Ungleichheit der Bodenplatten oder den Geschmack der Madeleine zugleich im gegenwärtigen Augenblick und in einem entfernten Augenblick wahrnahm. Also zugleich jetzt und zugleich in der Vergangenheit wahrnahm. Und zwar in einem Maß, dass die Vergangenheit auf die Gegenwart übergriff und ich nicht mehr mit Bestimmtheit wusste, in welcher von beiden ich mich befand. In Tat und Wahrheit war es so. Das Wesen, das dann in mir diesen beglückenden Eindruck empfand, empfand ihn darin, was dieser zu einem früheren Zeitpunkt und jetzt an Gemeinsamen hatte. Darin, was er an Außerzeitlichem hatte. Also das ist diese Außerzeitlichkeit oder Immaterialität. Es war ein Wesen, das nur dann in Erscheinung trat, wenn es aufgrund einer solchen Identität zwischen Gegenwart und Vergangenheit in das einzige Lebenselement versetzt wurde, in dem es existieren und die Essenz der Dinge genießen konnte, das heißt außerhalb der Zeit. Und daher tauchen bei ihm auch an allen diesen Stellen, wo er das reflektiert, taucht immer der Gedanke auf, dass er sich dann aufhört, vor dem Tod zu fürchten. Das ist ein sehr wichtiger ein sehr wichtiger Punkt. Also diese drei Aspekte. Isolation, identische Verdoppelung, Immaterialität. Also jetzt in einer anderen Reihenfolge. Ist das eine Frage, ist das eine Antwort auf die Frage, die er sich gestellt hat? Wie geht das Erinnerungsbild aus dem Objekt, in dem es eingeschlossen war, hervor? Ich würde sagen, ja, in gewisser Weise ist es eine Antwort, weil gewisse notwendige Bedingungen angegeben werden. In gewisser Weise ist es aber auch keine Antwort, denn wenn wir erwarten, dass eine Antwort uns gleichsam sehen lassen müsste, wie es hervorgeht, dann muss man sagen, nein. Dann muss man sagen, nein, man kann nicht sozusagen, auch nicht sozusagen als Theoretiker sich hinstellen und sagen, man versucht sich das zu erklären und dann hat man einen Schlüssel in die Hand oder ein Verfahren, das man dann anwenden könnte, um dabei zuzuschauen, wie aus der Mühe um eine Erinnerung dieses Erinnerungsbild selbst dann wieder hervorgeht. Hier ist die einzige Antwort, die er gibt, das ist der Ort, wo der Begriff oder wo das Kreative sozusagen eingesetzt wird. Da hört es nie auf, das Zuschauen kann man nur genau so weit, als man sich selbst reproduziert, als man selbst Anteil hat an dem Wiederauftauchen dieser Erinnerungen. Das heißt, wirklich herstellen kann man, also wie soll man sagen, wirklich sehen kann man dieses Hervorgehen nur genau so weit, als man selber es hervorgehen lässt, als man selber produktiv ist. Auf gut Deutsch, wenn man selber den Roman schreibt, nicht? Den wir lesen. Ohne das nicht. Dann kannst du warten und zuschauen, solange du willst. Da wird nie was passieren. Jetzt sage ich ein paar Sachen. Also jetzt mache ich ganz kurz aufmerksam auf die Bedeutung der Einbindungskraft in diesem Zusammenhang, das ist ein Terminus, den er auch wirklich verwendet. Ja, Frage? Bitte? Diese Stellen, nein, die sind alle aus der wiedergefundenen Zeit. Das ist alles da in dieser Gegend, 7. Band, 250 in der deutschen, also von 250, 280, 290 Jahren in diesem 7. Band. Der Begriff Einbildungskraft kommt da bei ihm selber in einer wesentlichen Rolle vor. Ich lese Ihnen da noch eine Stelle vor, das ist ein bisschen, nein, das ist jetzt die da steht, 266. Das ist eine ganz starke Ansage. Also da schließt ein Absatz damit, dass er eben genau diesen Punkt noch einmal wiederholt, bei dem ich gerade war, dass ein Augenblick der Vergangenheit jetzt wirklich sein kann. Also dass ein Vergangenes jetzt wirklich sein kann. Und dann sagt er, nur ein Augenblick der Vergangenheit, vielleicht weit mehr als das, etwas, was zugleich der Vergangenheit und der Gegenwart zugehörig, weit wesentlicher als beide ist. Wie viele Male hatte doch im Lauf meines Lebens die Wirklichkeit mich enttäuscht, weil in dem Augenblick, da ich sie wahrnahm, meine Imagination, die mein einziges Organ für die Wahrnehmung von Schönheit war, sich auf sie nicht anwenden ließ, aufgrund des unumgänglichen Gesetzes, dass man nur imaginieren kann, was abwesend ist. Das ist eine tolle Stelle, nicht? Weil das ist sozusagen, das ist auch ein Witz natürlich, diese Umkehrung der traditionellen philosophischen Auffassung der Sache. In der bloßen Gegenwart, wo die Imagination keine Rolle spielen kann, in der vollen Präsenz von etwas, wo die Imagination nicht funktionieren kann, haben wir auch keinen Zugang auf die Essenz der Empfindung. Das ist seine Idee. Und das ist schon etwas, muss man Unterschiede zwischen seiner Philosophie und der von Bergson sicher in Betracht ziehen und analysieren. Und da bin ich kein Spezialist, aber da stecken schon sehr viele Gemeinsamkeiten auch drinnen. Denn dass umgekehrt in der Einbildung Abwesendes präsent sein kann, ist in der philosophischen Tradition immer die entscheidende Botschaft gewesen. Nicht? Dass es möglich ist, dass Abwesendes in der Einbildung präsent werden kann. Aber die Umkehrung, dass man sagt, dass man nur imaginieren kann, was abwesend ist, das ist ein Witz natürlich, oder seine Pointe. Also das ist bei Aristoteles schon so gewesen, dass die Einbildungskraft, die Fantasie, das Abwesende gegenwärtig machen kann und insofern natürlich zur Erklärung des Gedächtnisses ganz wesentlich beiträgt. Oder eine berühmte Stelle von Kant, das habe ich aber hier nicht aufgeschrieben, aus der Deduktion, transzendentalen Deduktion B151, aber das kennt eh jeder. Einbildungskraft ist das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen. Das ist Einbildungskraft, das Vermögen, einen Gegenstand auch ohne, dass er gegenwärtig wäre, in der Anschauung zu haben. Wenn Sie es sich aufschreiben wollen, noch ausführlicher eigentlich, zu demselben Punkt eine Stelle in der Anthropologie-Vorlesung von Kant in Paragraph 25. Die Einstellung von Proust ist genau umgekehrt. Es gibt allerdings bei Proust auch, das ist ganz lustig, es gibt bei Proust auch ein Beispiel für den traditionellen Standpunkt, also für den Standpunkt von Kant, also und der ganzen Tradition, dass die Einbildungskraft sozusagen das Abwesende anwesend machen kann. Und zwar wird das von ihm verstanden, ganz eindeutig, als ein zentrales Element von dem, was man Magie nennen kann. Und ich lese Ihnen da was vor aus einem Text, den ich selber einmal geschrieben habe, über Magie. Und den habe ich damals begonnen, diesen Vortrag oder Text, mit dem Beispiel aus Proust, aus dem Jean Santeuil, und in der Recherche wird das noch einmal wiederholt, die Szene, wo der Erzähler das erste Mal telefoniert. Das ist eine Beschreibung von dem, was Magie ist, und die ist ganz genau zentriert um diesen Punkt. Also, die Art, wie das beschrieben wird, ist völlig klar, macht völlig klar, dass das, was er da meint, Telepathie ist. Also der telefoniert zum ersten Mal in sein Leben und damals ist ja das Telefon gerade erst so, hat erst weitere Verbreitung gefunden, sehr schnell übrigens. Und das, was da stattfindet, ist eben Telepathie. Ne? Das, was man immer gesagt hat, was nicht geht, das geht jetzt. Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne, sur les souhaits qu'il en exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle eine andere Person, sagt Grand-Mère ou sa fiancée. Also wo eine Magierin auf unseren Wunsch hin lässt uns eine magische Instanz auf einmal sozusagen die Stimme einer entfernten Person hören. Und wir brauchen gar nichts machen, damit dieses Wunder sich vollzieht, als dass wir dieses Ding nehmen und uns ans Ohr erhalten. Und manchmal müssen wir ein bisschen lang warten, bis die Verbindung zustande kommt, weil diese Demoiselle du Telefon ein bisschen lang brauchen, bis sie die Stöpsel richtig reingesteckt haben. Und dann hören wir ein Geräusch und dann kommt diese liebe Stimme, also durch das Universum von weit entfernt zu uns. C'est lui, c'est sa voix qui nous parle, qui est là. Ihre Stimme, die hier ist. Mais, comme elle est loin. Sie ist hier, aber wie weit ist sie doch weg? Und dann sagt er diese Worte, die man sozusagen richtig als eine Definition von Magie nehmen könnte. Présence réelle, que cette voix si proche, dans la séparation effective. Wirkliche Anwesenheit bei vollkommener Trennung. Ne? Wirkliche Anwesenheit, Präsenz réelle bei einer vollkommenen Trennung. Also, was hier beschrieben wird, das spricht auch von dem Hörer, so als einer Planchette magique. Die Membran ist eine Planchette magique. Also was er beschreibt, ist wirklich ein magisches Erlebnis und das Lustige an der Stelle ist natürlich, das Lustigste an der Stelle ist, dass er beschreibt, dass das magische Erlebnis sozusagen nicht mal eine Zehntelsekunde braucht, um sofort wieder von dieser Erfahrung des Wunders in etwas völlig Triviales umzuschlagen. Nachdem er das erste Mal, beim ersten Mal ist es ein Wunder, nach dem ersten Mal ärgert man sich nur mehr darüber, dass der Ton schlecht ist, dass es lang dauert, bis man die Verbindung kriegt, dass der andere nicht abhebt und so. Das hat eine sehr tiefe Einsicht, was da drinnen steckt, über das Verhältnis von Magie und Technik natürlich. Also das ist so eine Stelle, wo er das traditionelle Bild von dem, was Einbildungskraft normalerweise ist, also etwas Abwesendes gegenwärtig machen. Und insofern ist sozusagen das, was sie speist, dieses Verlangen nach dem Magischen, nach dem Wunder und so weiter. Das ist ein zusätzlicher, meines Erachtens sehr, sehr wichtiger Aspekt in jedem Verständnis von Magie, zusätzlich zu dem von Freud hervorgehobenen zentralen Gedanken, natürlich von der Allmacht der Gedanken. Die herausragende, die Besonderheit im Prousts Zugang zur Einbildungskraft besteht allerdings darin, dass er sie, was er über die Einbildungskraft sozusagen in einem so enorm hohen Maß fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem Phänomen der Eifersucht thematisiert, analysiert und bespricht. Die Einbildungskraft, also wenn man bei Proust sozusagen eine Theorie der Einbildungskraft oder überhaupt eine Erkenntnistheorie sucht, dann muss man die Stellen lesen, zusammensuchen, die von der Eifersucht handeln. Generelle Verankerung habe ich Ihnen schon mal erwähnt, habe ich Ihnen schon ein, zwei Hinweise gegeben, dass es eben wichtig ist zu sehen, dass das erste Mal, wo das Thema der Eifersucht angeschlagen wird, der Inhalt dieser Bildchen ist, die er sich mit der Laterna Magica da vorspielen lässt, also diese Geschichte von Golo und Genoveva, dass die Eifersuchtsgeschichte schlechthin gewesen ist, Genoveva von Brabant. Nicht unwichtig, dass die auch tatsächlich im 19. Jahrhundert sehr, sehr populär gewesen ist, also viel bearbeitet, immer wieder nachgeschrieben worden ist. Was heute kaum noch jemand weiß, ist, dass es auch eine Operette über das Thema gibt mit Musik von Jacques Offenbach aus den frühen 70er Jahren, die aber sozusagen nach Fertigstellung der Komposition instantan vergessen worden ist. Also kein Erfolg war diese Genoveva-Operette von Offenbach. Ich nehme nicht an, dass jemand von Ihnen schon mal was davon gehört hat, und ich habe auch keine Mühe auf die Recherche nach etwa Aufnahmen oder auch nur einer Partitur verwendet. Und dieses Genoveva-Thema, das aber sozusagen ein Kern da, dieser Colonna, natürlich ein ganz anderer als der dann bei, der hat überhaupt nichts zu tun mit dem Colo in dem anderen wichtigen Eifersuchts-Drama, das für Proust so wichtig ist, in Pelléas et Mélisande. Also das ist eine ganz andere Gestalt. Aber dieser Colo aus der Genoveva-Geschichte, der ist eben dann von Anfang an intensivst verbunden mit der Figur von Swann. Und die ganze Recherche durch bleibt das Eifersuchtsthema mit dem Swann liiert. Natürlich gibt es unterscheidbare Komplexe. Die nenne ich Ihnen jetzt nur, also da habe ich die Angaben von dem Text, aus dem ich Ihnen das da vorgelesen habe. Wenn das jemand von Ihnen lesen will, da habe ich noch ein paar Sonderdrucke auch, aber ich glaube, es gibt es in der Bibliothek. Also einen kann ich hergeben, den ich heute mit habe, und drei oder vier kann ich da, aber es ist nicht was, ich wie rasend interessant. Die Frau Beiweis, die da bei uns dissertiert über die Vita Triplici von Marsilio Ficino, die ist wirklich sehr gut, kennt sie aus, also die jetzt da am IFK ein Stipendium hat. Also es gibt natürlich trennbare Komplexe, und ich kann jetzt nicht über alles was sagen. Also zum Beispiel wäre es notwendig, wenn man das erschöpfend behandeln will, extra diese Facette mit der Eifersucht auf die Lesbierin, also auf das extra einzugehen. Welche besondere Bedeutung es hat, dass die Person, die da für ihn im Zentrum steht, ein Verhältnis zu anderen Frauen hat, dass das ist, was seinen Verdacht erregt. Dann müsste man natürlich ausführlicher, als ich das jetzt kann, über das Verhältnis von Liebe und Eifersucht sprechen oder so. Ich sage dann ein bisschen was über den Zusammenhang von Eifersucht und Erkenntnis oder Eifersucht und Wahrheit. Der Ausgangspunkt ist, dass im Brusts Darstellung die Eifersucht etwas ist, was von Anfang an im Subjekt beginnt. Also was von Anfang an im Eifersüchtigen beginnt. Das ist sehr wichtig, dass man sich das klar macht. Das ist eine Perspektive, der man ganz andere Perspektiven gegenüberstellen kann. Aber seine Darstellung ist darauf aufgebaut, also quasi narrativ, dass alles in dem Eifersüchtigen selbst beginnt. Ich lese Ihnen ganz schnell kursorisch die Schlüsselstelle vor. Die ist sehr, sehr lang, aber das ist eine der wichtigsten Passagen in dem Roman. Im ersten Teil, in Un amour de Swann, wie die Sache bei dem, da wird also ganz genau beschrieben, wie es zubeißt, ne? Wie man so sagt. Also er ist da bei den Verderin und diese Odette ist eben dann nicht mehr da und dann schaut er, wo ist die, und die müsste doch, also, und er fängt sie an zu, er fasst den Entschluss, sie zu suchen. Auf dem Wohnungsvorplatz war er vom Diener eingeholt worden und den Odette für den Fall, dass er doch noch käme, beauftragt hatte, ihm zu sagen, doch das war nun schon eine Stunde her, sie werde wahrscheinlich noch, bevor sie nach Hause gehe, bei Prévost eine Schokolade trinken. So eilte Swann also zu Prévost. Doch sein Wagen wurde auf Schritt und Tritt durch andere Gefährte oder Passanten aufgehalten. Also er hat sich schon, es fängt schon damit an, dass er sich aufgehalten fühlt. Er sah ihn auf der ganzen Fahrt, alles was er sah, stellte nur ein widerwärtiges Hindernis dar. Wenn ihn der protokollierende Polizist nicht noch mehr aufgehalten hätte, als der die Straße überquerende Fußgänger, weil da war ein Unfall und sowas, Er rechnete, wie lange er brauchen würde und fügte vorsichtshalber zu jeder Minute ein paar Sekunden dazu, um ja nicht zu wenig angesetzt haben, um dann nicht eine Enttäuschung erleben zu müssen. Und etwa eine Chance, rechtzeitig hinzukommen, für größer zu halten, als sie in Wirklichkeit war. Wie ein Fieberkranker, der geschlafen hat und sich plötzlich über die Sinnlosigkeit seiner Traumvorstellungen klar wird, bla 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 und so weiter. Diese ganze Aufregung deswegen, weil er Odette erst morgen wiedersehen würde. Das heißt, weil gerade das eingetreten war, was er vor einer Stunde gewünscht hatte, als er zu Madame Verderin fuhr. Er musste wohl darüber feststellen, dass in dem gleichen Wagen, der ihn jetzt zu Prévost trug, also der in dem gleichen Wagen, mit dem er dorthin gefahren war, wo sie nicht war, bei den Verderin, mit dem ist er dann weitergefahren. Also er musste feststellen, dass in dem gleichen Wagen, der ihn jetzt dorthin führte zu dem Prévost, er selbst nicht mehr der gleiche war. Nicht mehr allein, sondern von einem neuen Wesen begleitet, das ihm anhing, mit ihm verschmolz und von dem er sich nicht mehr frei machen konnte und mit dem er so behutsam umgehen musste, wie mit einem Gebieter oder mit einem Leiden. Das ist die Eifersucht. Diese zweite Person, er ist jetzt nicht mehr der gleiche und er ist nicht mehr allein. Es ist noch wer bei ihm und der wird ihn nie verlassen. Und mit der Person muss er so behutsam umgehen wie mit einem Leiden oder mit einem Gebieter, mit einer Krankheit. Und dennoch kam ihm seit dem Augenblick, dass er das Gefühl hatte, eine andere Person sei zu ihm zugetreten, sein Leben interessanter vor. Er malte sich kaum noch aus, dass diese eventuelle Begegnung bei Prévost, wenn sie zustande käme, genau wie alle anderen sein würden. Eigentlich nichts Besonderes. Wie jeden Abend, sobald Odette gegenübertrat, auf ihr wechselndes Gesicht einen Blick warf und so weiter. Also, dass da eh nichts sein würde. Das war ihm schon völlig klar. Trotzdem war er aufgeregt, weil eben eine neue Dimension in sein Leben gekommen ist. Sie war dort aber nicht, natürlich. Jetzt wollte er alle Restaurants auf den Boulevards absuchen. Um Zeit zu gewinnen, schickte er, während er die einen übernahm, seinen Kutscher in die anderen. Dann erwartet, also er hat ein Weltsystem aufgebaut in diesen paar Stunden, um die da irgendwo zu finden. Ich erspare Ihnen, das wird immer verrückter und verrückter. Ne? Und dann gibt er dem Kutscher den Auftrag, die dort und dort zu suchen. Dann kommt er zurück und sagt, dort war der nicht. Dann sagt er, ja, das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich wollte Ihnen ja nur sagen, Sie müssen morgen schauen, dass das Holz rechtzeitig kommt für den Winter oder sowas. Ne? Also dann gibt er das wieder dem gegenüber gar nicht zu, was er eigentlich will. Jetzt sind wir schon so weit, ich übergehe zwei Seiten, dass schon überall die Lichter gelöscht werden. Unter den Bäumen der Boulevards irrten nur noch vereinzelte Passanten in geheimnisvollem Dunkel, kaum erkennbar umher und so weiter. Von allen Arten der Erzeugung der Liebe, von allen Wirkkräften zur Verbreitung der heiligen Krankheit ist sicher dieser gewaltige Erregungssturm, also diese Raserei, diese Sinnlose, der uns manchmal erfasst, eine der zuverlässigsten. Also die Eifersucht sozusagen als das, woraus die Liebe entspringt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich das merkt, dass diese Art von Eifersucht, das ist, was sozusagen der Anstoß ist für die Liebe. Und dann, weil da kommt ein Gegensatz später. Das muss man sehen, das sage ich Ihnen später noch, da gibt es auch eine sensationelle Stelle bei ihm. Das ist der Gegenpol zu der Auffassung der Liebe als Beziehung. Und er ist eben nicht der Auffassung, dass die Liebe eine Beziehungssache ist. Er ist nicht der Auffassung, dass Liebe eine Sache der zwischenmenschlichen Beziehung ist, sondern er ist der Auffassung, dass Liebe so etwas Ähnliches wie eine Krankheit ist, das durch die Eifersucht oder durch so eine Raserei in uns ausgelöst wird. Und das Zweite, was hier bemerkenswert ist, ist der nächste Satz. Also von allen Arten der Erzeugung der Liebe, dieser Erregungssturm. Und eine der zuverlässigsten. Dann fällt das Los unweigerlich auf die Person, mit der wir im Augenblick gerade gern zusammen sind. Sie ist es, die wir lieben werden. Also das ist eine Kontingenz, diese Kontingenz. Die Person, mit der wir gerade zu tun haben, die uns gerade nahe ist, während uns innerlich diese Raserei befällt, das ist die, die wir lieben werden. Es ist nicht so, dass wir eine Liebesbeziehung zu jemandem haben und dann treten gewisse Effekte ein und dann werden wir vielleicht eifersüchtig, sondern wir werden eifersüchtig und auf die Person, die gerade zur Hand ist, patsch, fällt das Schicksal, dass das dieses Objekt ist, von dem wir uns nicht mehr trennen können und das wir nicht in einer vernünftigen Weise mehr wahrnehmen. Es ist dabei gar nicht nötig, dass sie uns bis dahin mehr oder auch nur ebenso sehr wie andere gefiel. Es muss nur dazu kommen, dass unsere Neigung für sie plötzlich ausschließlich wurde. Und das ist aufgrund eines Vorgangs in uns selbst. Diese Bedingung ist erfüllt in dem Augenblick, da diese Person uns fehlt, in uns anstelle des Trachtens nach den Vergnügungen, die ihr Umgang uns bot, ein qualvolles Bedürfnis entsteht, dessen Objekt sie selbst ist, ein absurdes Bedürfnis, dessen Erfüllung die Gesetze dieser Welt unmöglich und dessen Heilung sie schwierig machen, das unsinnige und schmerzliche Bedürfnis, sie zu besitzen. Das ist sozusagen, das ist wirklich toll, das geht dann auch noch weiter, also das ist eine, das ist eben, das haben wir da, hier, 1 zu 330, fangt ein bisschen früher an als 333, 331, glaube ich, habe ich zu lesen begonnen. Und geht ziemlich lang dahin, die Stelle. Dieses rastlose Suchen nach einer Person, mit der er sowieso schon für den nächsten Tag in der Früh oder am Vormittag wieder verabredet ist. Das Wesentliche an der Sache, die beiden haben eine ausreichende, befriedigende Kontinuität in ihrer Bekanntschaft. Sie sehen sich jeden Abend, sie könnten auch eine öffentliche Affäre draus machen. Das entscheidende Ereignis ist, dass wegen eines völlig unerheblichen Missverständnisses sie ihm plötzlich abgeht. Dafür gibt es auch gar keinen Grund. So ist es grundlos. Er hat einfach das Gefühl, sie geht ihm ab. Er wollte sie ja gar nicht. Er wollte ein bisschen später, dass sie schon weg ist. Und da, wo er dort ist, da beißt es zu, dass er sagt, ah scheiße, wieso ist die jetzt nicht da? Und jetzt fehlt sie ihm. Etwas, was vorher als Periode einer möglichen Abwesenheit gar nie in Betracht gekommen wäre. Es ist die Entdeckung einer Diskontinuität. Und die Dynamik der Eifersucht, wie Proust sie beschreibt, besteht darin, dass diese Diskontinuität das ganze Leben des Eifersüchtigen zu zersetzen beginnt. Die Lücken, in denen die Person als abwesend empfunden werden kann, werden sozusagen immer vervielfältigen sich, werden immer kleiner und immer mehr. Das ganze Leben wird porös. Und schließlich wird es möglich, ja sogar unausweichlich, die Geliebte auch dann als abwesend zu empfinden, wenn sie gar nicht wirklich weg ist, wenn sie sowieso da ist. Der Mechanismus funktioniert rein subjektiv. Sie, dieser Mechanismus, der funktioniert so. Ne? Sie, die jetzt da ist, ist gar nicht diese Person, die ich besitzen möchte. Ne? Das hat er gesagt, die Krankheit ist die, dass er sie besitzen will. Am Schluss hat er damit aufgehört, bei der vorgelesenen Stelle. Und wenn das ganz voll entwickelt ist, die Sache, also wirklich im akutesten Stadium, dann kann er ihr gegenüber sitzen und sich denken, und solche Szenen werden immer wieder beschrieben, kann er ihr gegenüber sitzen und sich denken, sie, die da jetzt sitzt, ist ja gar nicht die, die ich besitzen möchte. Die, die hier sitzt, ist nur die Maske von der, die ich besitzen möchte. Das ist nur die Maske, weil ich selbst, der Eifersüchtige, sie so lang gequält habe, bis sie sich mir nur noch in der Erscheinung präsentiert und in der Form präsentiert und mit dem Verhalten präsentiert, das ich ihr aufgezwungen habe, aber gar nicht mehr so, wie sie selber ist. Der Eifersüchtige wird gerade von dem Erfolg seiner Zwangsmaßnahmen, in der Gefangenen können Sie das über zig Seiten hinweglesen, wird gerade von dem Erfolg seiner Zwangsmaßnahmen bestraft und frustriert, weil er eben ab einem gewissen Punkt prinzipiell nicht mehr unterscheiden kann, was die Geliebte ihm gegenüber von sich aus für eine Einstellung hat, von dem, was sie ihm nur im Vorgriff auf seine eigenen Reaktionen immer schon entgegenbringt, beziehungsweise was sie vielleicht wirklich aufgrund einer schon echten Persönlichkeitsveränderung, für die er selber verantwortlich ist, für Einstellungen hat. Also diese Konstruktionen von gegenseitigen Vorwegnahmen, von Reaktionen und Verhaltenserwartungen, das wird eben in der Prisonniere, in der Gefangenen wirklich ganz artistisch. Das sind auch sozusagen erkenntnistheoretisch wirklich die interessantesten Stücke in dem ganzen Roman dann. Und das ist alles ein Drama ausschließlich im Inneren des Eifersüchtigen, der sozusagen den Auslöser seiner Qual, die Abwesenheit, die Unauffindbarkeit der Geliebten so weit sublimiert, dass sein Verdacht durch irgendwelche empirischen Daten, durch irgendwelche Fakten überhaupt gar nicht mehr widerlegt werden kann. Und in diesem Zusammenhang, in dieser Struktur sozusagen der Verdächtigung, ja, ist das platziert, was bei Proust sozusagen Suche nach Wahrheit heißt. Suche nach Wahrheit findet sozusagen prinzipiell in diesem Rahmen der Verdächtigung und des Entschlüpfens sozusagen jeden festen Grundes statt. Das heißt nicht, dass nicht auch sozusagen die Kenntnis oder die Darstellung sehr, sehr einfacher, gewöhnlicher Strukturen von Eifersucht eine Rolle spielen. Also es ist sehr wichtig, dass man diese Stelle, die ich Ihnen da jetzt so kursorisch vorgelesen habe, diese Swan-Stelle, es ist sehr wichtig, dass man die eben vor dem Hintergrund dessen sieht, was ich Ihnen zuerst präsentiert habe. Es ist ganz entscheidend, dass vorher schon diese simplen Strukturen präsent gemacht werden in Combré, diese ganz einfachen Dreierbeziehungen. Marcel, Mama und Swan. Er ist oben, will, dass sie raufkommt und ihm den Gute-Nacht-Kuss gibt und da ist unten dieser Swan und heute auf. Nicht? Und die führen da unten Konversation. A ist eifersüchtig auf B wegen C. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das vorher gesehen hat, dass man orientiert ist in womit man es zu tun hat, bevor erklärt wird, was es eigentlich ist. Oder ein zweiter Punkt ist die Einsicht des Erzählers, das ist auch etwas relativ Unabhängiges von dieser Epistemologie. Die Einsicht in die Selbstständigkeit dieser Strukturen, dass das konstante Strukturen sein können, die sozusagen von einer gegenwärtigen Erfahrung oder Situation ablösbar sind. Ja? Naja, okay. Also das mit diesem Selbstständigen, da verweise ich Sie eben auf diesen Text von mir. Das ist ein Text, der beschäftigt sich nur mit unter strukturellen Aspekt mit der Sache. Also oder prinzipiell im Ausgang nur fasst sozusagen die Eifersucht als ein Spiel auf, wo eben die Frage ist, wie viele Leute nehmen daran teil, was gibt es da für Regeln, was haben die für Funktionen und so. Und da wird ausführlich von mir, oder relativ ausführlich oder relativ dezidiert besprochen, welche Rolle so ein Rivale spielen kann oder spielen muss. Ich sage jetzt auch noch was dazu. Aber bei Proust ist das zum Beispiel so, dass es schon ein paar Stellen gibt, wo er ausdrücklich darauf hinweist, dass Albertine, das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, sonst brauche ich zu lang, aber wo er ausdrücklich darauf hinweist, dass Albertine für ihn jetzt gerade genau dieselbe Rolle spielt, in derselben Weise präsent ist wie die Mutter damals bei dem Gute-Nacht-Kuss. Oder es gibt diese andere Stelle, das muss ich mir jetzt auch, also ich sage Ihnen die Stellen hier, das ist so eine Stelle, wo er ausdrücklich sagt, so und so wie damals diese Ängste da waren mit der Mutter, so jetzt, nicht? Der Albertine gegenüber. Also, oder die andere Stelle hier, das ist eine Stelle, wo er das nicht so ausdrücklich sagt, wo man es aber auch mit einer, wo Albertine in eine Situation gesetzt wird, die dieses Bildchen wiederholt von Combré, dieses oben, unten, Stiege dazwischen. Nur ist es da so, dass sie oben ist und er ist unten und er weiß nicht, was sie da oben macht und so. Ja? Also das ist ganz klar. Ein wichtiger dritter Punkt, die Differenz zwischen der realen und real begehrten Geliebten einerseits, also die wirklich da ist, und das Idealbild, das wir uns von ihr machen, also diese Differenz, auf die wir stoßen, wenn wir sagen, ja, jetzt ist die zwar da, aber ist sie es auch wirklich? Weil jetzt verstört sie vielleicht nur und vielleicht verstört sie gar nicht absichtlich. Sie verstört sie deswegen, weil ich von ihr die ganze Zeit verlangt habe, dass sie verstört oder so. Ihr Fehler ist, dass sie das macht, was ich von ihr wollte, so quasi. Ne? Dass das eine bewegliche Differenz ist. Also da lese ich Ihnen jetzt eine Stelle vor, die ist wirklich wieder ganz eine besonders wichtige, theoretisch besonders wichtige Stelle mit dem Brief von Gilbert. Das ist im ersten Band. Ich glaube, das ist eben in der Welt von Madame Swann. Ne? Eine sehr, sehr scharfe Stelle. Also da hat er jetzt mit der Gilbert, da ist es jetzt aus und er trauert sozusagen. In Gedanken sagte ich mir wieder und wieder, mein Schluchzen unterdrückend, die Worte vor, in Gedanken sagte ich mir wieder und wieder, mein Schluchzen unterdrückend, man hat sozusagen das Bedürfnis zu fragen, ein gedankliches Schluchzen oder ein wirkliches Schluchzen. Und die Worte vor, in denen Gilbert ihrer Freude Ausdruck gegeben hatte, dass sie jetzt lange hin nicht in die Champs-Élysées-Anlagen kommen werde. Kummer, Tränen, als die Stunde der Briefzustellung kam, sagte ich mir an diesem Abend wie an allen anderen, ich bekomme sicher einen Brief von Gilbert. Sie wird mir endlich sagen, dass sie nie aufgehört hat, mich zu lieben und mir erklären, aus welchem geheimnisvollen Grund sie gezwungen war, es mir bisher zu verbergen und so zu tun, als könne sie glücklich sein, ohne mich zu sehen und weshalb sie die Rolle einer Gilbert gespielt hat, die nichts weiter als eine Spielkameradin ist. Alle Abende malte ich mir beglückt diesen Brief aus. Ich glaubte, ihn zu lesen. Ich sagte mir jeden Satz davon her. Plötzlich hielt ich erschrocken inne. Ich wurde mir auf einmal bewusst, dass wenn ich einen Brief von Gilbert bekäme, es auf keinen Fall dieser sein könne, da ich ihn ja selbst verfasst hatte. Und von da an bemühte ich mich, meine Gedanken von den Wörtern abzuwenden, von denen ich mir so dringend wünschte, dass sie sie an mich schriebe, aus Furcht, durch ihre Vorwegnahme gerade sie, die liebsten, ersehntesten Wörter, aus dem Bereich der möglichen Realisierungen auszuschließen. Selbst wenn aufgrund eines unwahrscheinlichen Zusammentreffens Gilbert mir genau diesen Brief geschickt hätte, der von mir erfunden war, so hätte ich mein Werk darin wiedererkannt und nicht den Eindruck gehabt, etwas zu empfangen, was nicht aus mir selber komme, also etwas Wirkliches sei, etwas Neues, ein Glück, das außerhalb von meinem Geist bestand, von meinem Willen unabhängig und wahrhaft von der Liebe dargebracht war. Das ist auch eine tolle Reflexion. Nicht? Er sagt, also ich darf mir das nicht denken, weil das wird sie mir ja nicht schreiben. Und dann kommt die nächste Stufe und sagt, und sogar wenn sie mir durch einen ungeheuren Zufall das schreibt, dann kann ich schon jetzt wissen, dass es für mich völlig entwertet sein wird, gerade weil ich es mir vorher gedacht habe. Weil hinter dem, was die Imagination sozusagen hier vorausentworfen hat, sozusagen, weil das wie eine Bluebox ist, in der ich sozusagen die wirkliche Farbe der Sache gar nicht mehr erkennen kann. Also diese Differenz ist sozusagen verschiebbar zwischen dem, was zwischen mir und der anderen Person, sozusagen ganz in mich hinein, verschiebbar diese Differenz zwischen dem, was Imagination und was Realität ist. Alle diese Dinge sind Voraussetzungen bei Proust, um das, was man das Syndrom der Eifersucht nennen könnte, so wirklich voll zu entwickeln. Und immer setzt es bei ihm das voraus, was ich da eben am Anfang mit dieser großen Swann-Stelle Ihnen versucht habe zu verdeutlichen, eine Inversionsbewegung, wo die Imagination über die Realität mit der Erzeugung einer Abwesenheit triumphiert. Also die Imagination, auch wenn die Person da ist, eine Abwesenheit erzeugen kann und in der klickt es dann immer mit der Eifersucht. Es gibt da noch eine Stelle im deutschen Text im vierten Band, ja, da in Wirklichkeit auf Seite 609 ist das dann erst, wo er von sich selber, also wo der Erzähler von sich selber beschreibt, wie er eben eifersüchtig sein kann, obwohl die da ist. Also wo er sagt, bei mir ist es tatsächlich noch ärger als bei dem Swan, sagt er dort, weil ich bringe es wirklich zusammen, auf die eifersüchtig zu sein, sie als abwesend zu empfinden, wenn sie da ist. Das lese ich Ihnen jetzt nicht vor. Man muss sich bewusst machen, in allen diesen Zusammenhängen, wie schwer es ist, eine gute Erklärung oder schon überhaupt eine Definition von Eifersucht zu geben. Eine Erklärung davon, was man in halbwegs verallgemeinerbarer Weise meint, mit dem Wort Eifersucht. Auf Shakespeares Othello zu verweisen, ist nach wie vor, und da ist ja auch mein Text, das ist ein Othello-Zitat, The Green-Eyed Monster Game. Auf den Othello zu verweisen, ist eine empfehlenswerte Strategie, vielleicht auch ein gutes letztes Wort in der Sache. Ob es ein gutes erstes Wort ist, ist eine andere Frage. Es gibt sehr viele, ich gebe Ihnen keinen Überblick über Theorien. Ich habe auch in diesem Text da nicht sehr viel über Theorien gesagt. Also ich habe auf ein paar Theorien hingewiesen, die da existieren, auf ein paar Autoren, die interessant sind. Freud, Sacher Masoch, Descartes, Spinoza sind wichtige Autoren. Jetzt mache ich das nicht. Es gibt irrsinnig viele verschiedene mögliche Akzentuierungen. Also das ist zum Beispiel auch ein bisschen Ihre Frage. Wenn man von einer Dreiecksbeziehung ausgeht, kann man das Possessive, also den Besitzanspruch, in den Vordergrund stellen. Dann hat man eben diese Situation mit dem unerträglichen Gedanken, die Geliebte teilen zu müssen. Und dann schaut so aus, als wäre der andere eine notwendige Position. Also da muss es einen anderen geben. Und wenn es keinen gibt, dann entfällt diese Vorstellung. Meistens, wenn von so einer Konstellation gesprochen wird oder sie wird erwähnt, machen wir ganz von selber noch zusätzliche Annahmen, oft ganz unbewusst eben, zum Beispiel, dass in der Tat der Eifersüchtige einen Besitztitel zu haben glaubt auf die Geliebte oder Ehefrau und dass dann der Konkurrent als drittes Element dazutritt, Eifersucht auslöst, weil er den Besitz problematisiert und dadurch zu einem Objekt des Hasses wird. Es kann sich aber auch in derselben äußeren Form, in demselben Ablauf der Ereignisse eine ganz andere affektive Realität verbergen oder artikulieren. Dass zum Beispiel die Beziehung zu dem Rivalen eigentlich die primäre ist und die Geliebte nur ein kontingentes Element. Zum Beispiel, dass es sich um zwei Rivalen handelt, wo diese Geliebte nur ein Element in einer langen Geschichte von Objekten ist, an denen sich eine Eifersucht ausgedrückt hat, deren konstante Grundlage eine unartikulierte emotionale Einstellung zwischen zwei Personen eigentlich ist. Also am Anfang war das die Briefmarkensammlung und dann das Auto und dann die eine Frau, dann wieder mal irgendwas anderes und ein beruflicher Erfolg, dann wieder eine Frau oder sowas. Also das ist zum Beispiel bei Freud ein wichtiger Punkt, dass er da dann hinter solchen grundlegenden Eifersuchtsszenarien dann oft homosexuelle Beziehungen sieht. Aber das ist nicht dieselbe Frage. Das ist keineswegs dieselbe Frage. Dann in solchen Fällen tritt ein Element in den Vordergrund, das oft mitspielt in der Eifersucht. Das ist der Neid, das in vielen Theorien auch sehr stark in den Vordergrund geschoben wird. Es macht einen sehr, sehr großen Unterschied für die Eifersucht, ob Neid vorkommt in dem Affekt oder nicht, oder ob der Neid überhaupt sogar dominiert und welcher von zwei anderen Personen etwas geneidet wird. Also ganz allgemein sind diese Affekte sehr, sehr variabel. Wenn der Neid eine Rolle spielt, dann bieten sich wirklich manchmal Interpretationen als Zweierbeziehung an. Es kann eine neidartige Eifersucht geben, ohne dass eine Geliebte oder ein geliebtes Objekt identifizierbar wäre. Da gibt es natürlich dann immer diese Grenze, dass man sagt, wenn eine Neidbeziehung besteht, dann muss es auf irgendeinem hochallgemeinen Level doch etwas geben. Warum ein anderer beneidet wird, aber das hat nicht für Sinn zu sagen. Wenn das sehr, sehr abstrakt ist, dann hat es nicht mehr für Sinn zu sagen, also wenn das dann schon die Existenz ist, nicht, die man ihm neidet. Also zum Beispiel eine der klassischen und wirklich analytisch bedeutendsten Auseinandersetzungen mit dem Thema Lolita von Nabokov, da ist es sehr, sehr fraglich, ob der Neid eine Rolle spielt. Würde ich nicht so ohne weiteres für klar halten, ob in dieser Eifersuchtskonstellation Neid überhaupt irgendwie vorhanden ist. Da gibt es eine Fixierung, eine Raserei und paranoide Verfolgung sozusagen des anderen. Aber ob man von Neid sprechen kann, ist überhaupt nicht klar. Vom Neid kommt man natürlich leicht auf den Besitz wieder zurück. Wie wesentlich ist der Besitzwille? Und da ist das Verhältnis, da ist sehr, sehr wichtig, dass man sich klar macht, dass da, also bei Descartes übrigens am Rande gesagt, spielt die Angst eine wesentliche Rolle. Die Angst in Bezug auf den Besitz, also die Angst vor dem Verlust. Aber das verfolgen wir jetzt nicht. Wie wesentlich ist der Besitzwille? Und beim Besitzwillen wird der Begriff Liebe interessant. Das Verhältnis von Liebe und Besitz. Wird man natürlich sagen, kommt darauf an, was Sie unter Liebe verstehen. Wir nehmen hier, unter Liebe kann man auch sehr Verschiedenes verstehen. Gibt es ganz verschiedene, wie soll man sagen, Strukturen, ne? Aber das klassische Szenario wäre eben das für den Zusammenhang von Liebe und Eifersucht. Ich liebe sie, sie liebt den anderen statt mir. Was macht das eigentlich aus, muss man sich fragen. Ist das ein Grund für Eifersucht? Also ist das Vorliegen seiner Konstellation, A liebt B, B liebt C, ist das an sich schon ein Grund, eifersüchtig zu sein? Liegt es im Begriff der Liebe, dass man wieder geliebt werden will oder muss? Also ich kann natürlich jetzt auf paradigmatische Vorstellungen von Liebe eingehen, wo das überhaupt nicht klar ist. Ja, also wo sozusagen die Größe der Liebe genau darin liegt, dass sie von Anfang an das gar nicht in den Blick genommen hat, dass wieder geliebt werden oder sowas. Klar ist jedenfalls, dass unserem gewöhnlichen Sprachgebrauch nach Liebe vorliegen kann, stattfinden kann, ohne dass die liebende Person wiedergeliebt würde. Also das ist uns allen geläufig. Fälle von Liebe, wo nicht wiedergeliebt wird. Wir sagen deswegen nicht, das sei keine Liebe. Das ist eben genau anders als bei der Freundschaft. Bei der Freundschaft können wir das nicht. Und manchmal ist es so, dass Liebe auch vorliegt, ohne dass sie auf Reziprozität überhaupt rechnet. In einer sehr, sehr langen, ehrwürdigen Tradition, die man meistens von Plato beginnen lässt, wird Liebe verstanden als Begehren nach etwas, was man nicht hat. Und da ist nicht a priori ersichtlich, dass es der Liebe etwas Positives hinzufügt, wenn sie erwidert würde von dem Objekt. Ich gehe jetzt überhaupt nicht auf die Frage ein, wie man sozusagen prinzipiell sich davon distanzieren kann, wenn man sagt, das ist eine Mangelerklärung, eine negative Erklärung der Liebe. Was mit positiven Erklärungen? Positive Erklärungen der Liebe sind in der Philosophiegeschichte sehr, sehr selten. Also eine Erklärung der Liebe, die nicht von einem Mangel ausgeht. Ne? Ist in der Philosophiegeschichte, gibt es das bei Nietzsche, bei Gilles Deleuze gibt es das ein bisschen, aber natürlich gibt es das vor allem in unserer christlichen Religion. Ne? Die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen ist so eine positive Liebe, im fällt ja nichts. Ne? Also eine Liebe aus Großzügigkeit. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Liebe, das ist jetzt eine andere und sehr wichtige Frage, inwiefern die Liebe nach dem Besitz überhaupt verlangt. Wenn die Liebe als ein negatives Begehren, also als Begehren aus Mangel verstanden wird, dann ist es immer ein Problem, sich eine erfüllte Liebe vorzustellen. Natürlich kann man sie so definieren, dass nicht nur dieses negative Begehren da steht. Wenn man sie nur durch negatives Begehren definiert, dann hätte man zu viele unerwünschte Fälle, wie den Durst zum Beispiel. Ne? Aber, oder schauen Sie sich an den Film Greed von Erich von Stroheim. Ne? Also kommt meistens noch irgendein zusätzlicher Begriff dazu. Also Liebe ist nicht einfach nur unerfülltes Begehren, sondern es kommt noch was dazu, wie zum Beispiel bei Plato Schönheit, Begehren nach dem Schönen. Aber das schafft das Problem der Erfüllung noch nicht aus der Welt. Und daher, wenn man solche Theorien beurteilt, die von diesem Nukleus ausgehen, dass da noch immer andere Begriffe dazukommen und oft nicht erklärt wird, wie die dazukommen. Die werden einfach so reingemischt. Nicht? So wie zum Beispiel der Begriff der Beziehung, Liebe als Beziehung, als konstante Beziehung. Von diesem Ansatz her selber ist überhaupt nicht klar, dass Liebe eine Beziehung sein muss. Also von diesem Ansatz des Mangels oder des Begehrens aufgrund eines Mangels. Und da gibt es eine tolle Stelle bei Proust, der ganz deutlich sagt, dass die Beziehung das ist, was die Liebe vernichtet. Ich habe jetzt mir nicht aufgeschrieben, wo das steht, das lese ich nicht so, aber das ist ja wahrscheinlich eben irgendwo in der Gefangenen. Ich hatte nicht nur den Fehler begangen, indem ich Albertine sozusagen in mein Herz eingelassen hatte, sie in mir leben zu lassen und nicht nur diese andere Unvernünftigkeit, ein Amour familial, also eine familienartige Beziehung, ein Zusammensein zu vermischen mit dem Plaisir de Sens, also mit der Sinneslust. Ich hatte mich außerdem überredet oder mich überreden wollen, dass unsere Beziehungen die Liebe waren. Ich wollte mich überreden, que nos rapports étaient l'amour. Und dass wir, que nous pratiquions mutuellement les rapports appelés amour. Also das ist schon direkt das ist ein scharfer Witz, nicht? Also sozusagen, dass das, was wir machten, mutuelle Liebe war. Ne? So. Nur deswegen, weil sie mir ganz brav immer die Küsse erwiderte, die ich ihr gab. Und dass ich außerdem dumm war, indem ich mir angewöhnt hatte indem ich mir angewöhnt habe, an alle diese Illusionen zu glauben, an die Liebe als Beziehung zu glauben, habe ich nicht nur eine Frau, die ich liebte, verloren, sondern zugleich auch eine Frau, die mich liebte. Meine Schwester, mein Kind, ma tendre maîtresse, meine zärtliche Geliebte. Also da, wo er genau den Punkt ins Auge fasst, wo ihm die Liebe von der Freundschaft so radikal verschieden ist. Nicht? Er liebt sie und er weiß auch, dass sie ihn liebte. Und der Fehler war zu glauben, dass aus der Tatsache, dass er sie liebt und sie zugleich ihn liebt, folgt, dass man eine Beziehung hat. Dass die Liebe eine Beziehung ist. Also das ist wirklich eine sehr, sehr scharfe Stelle. Und die meisten Theorien der Liebe bringen auf die eine oder andere Weise zu diesem Kern so einer Mangeltheorie des liebenden Begehrens sozusagen mehr oder weniger unvermittelt noch irgendwie so ein Element hinein, wie das der Beziehung, um überhaupt die Liebe von dem Durst oder von irgendeiner anderen Begehrlichkeit sozusagen unterscheiden zu können. Und so gibt es, und daraus resultiert dann, bei allen diesen platonisierenden Theorien, es gibt auch ganz gute, da gibt es natürlich irrsinnig viel Literatur auch über das Verhältnis von Plato und Freud und so, eine eingebaute Tendenz, dass man eben zwischen einem wahren und einem sekundären Objekt der Liebe oder des Begehrens unterscheidet und als das wahre Objekt eine Idealisierung ansetzt, etwas ansetzt, was nie besessen oder eingelöst werden kann. Dadurch, in Referenz auf dieses ideale Objekt, bleibt die Liebe immer Begehren. Ne? In Bezug auf das Ideale. Es bleibt immer noch was über. Ne? Wenn man so ein Ideal hat, das man eigentlich liebt, bleibt immer noch was über, wo das Begehren erhalten bleiben kann, auch wenn man eine Erfüllung gefunden hat. Also es kann sozusagen auch bei Erfüllung aller Wünsche, die man an einen Beziehungspartner hat, dann sozusagen in dem noch immer so ein Ideal gesehen werden, wodurch die Liebe bleibt. Was ich damit sagen will, und das ist mir ein echtes Anliegen, auch jetzt philosophisch, dass unter diesem Blickwinkel bei Plato im Symposion die These von diesen zwei Aphroditen ihren Grund nicht so sehr in einer allgemeinen Tendenz des Platonismus zur Verdoppelung von allem und Idealisierung von allem hat, die halt hier in dem Fall von Liebe und Schönheit genauso angewendet wird wie im Fall von irdischer Gerechtigkeit und Idee der Gerechtigkeit oder in dem Fall von Schuhwerk und idealem Schuhwerk oder Sandalen und Idee der Sandale, sondern dass es da einen immanenten Grund gibt und dass die Sache vielleicht genau umgekehrt ist. Dass es vielleicht nicht nur so ist, dass Plato so eine Theorie hat, dass Plato der Erste sozusagen war, der ein Platoniker war, ja, sozusagen der Erste, der sich entschieden hat, die platonistische Theorie zu ergreifen und daher zu allen Sachen immer noch was dazu gedacht hat, was dieselbe Sache ist, aber halt in Vollendung und daher auch bei der Liebe, sondern dass es vielleicht genau umgekehrt ist, dass genau in diesem Dialog, der ja sozusagen eigentlich sein Mythos der Philosophie ist, genau genommen, das Symposion, dass dort im Begehren der Punkt ist, warum sich etwas verdoppelt. Weil die Liebe, nicht, also wenn man sagt, was ist der Gott der Philosophie, da wird im Extra werden diese ganzen Geschichten erfunden und dass dort diese Verdoppelung sich von selber ergibt. Weil die Liebesbeziehung im eine ist, die sowohl stabil sein möchte, wie auch unerfüllt bleiben muss, um noch sie selbst zu bleiben. Und daher diese Verdoppelung von zwei Bezugs quasi Personen oder so. Also dass diese Konzeption des Begehrens letztlich das Motiv, die Basis der Ideenlehre sein könnte. Also ein Text, über den ich jetzt nichts mehr reden kann, aber der sozusagen ein bisschen ein antiplatonisches Gegengift in dieser Sache ist und der das Thema im Titel trägt von Robert Musil, diese frühe kurze Erzählung, die Vollendung der Liebe. Nur ein kleiner Hinweis. In diesen ganzen Konstellationen oder Strukturen ist es natürlich so, dass man da immer das Gefühl hat, dass man die Liebe als, dass man zur Liebe sozusagen einen reduktiven Zugang hat. Nicht? Das ist sozusagen, dass der Begriff der Liebe reduzierbar wird auf solche Begriffe wie Begehren, Objekt, Mangel und so weiter. Also einen Eindruck, den ja auch zum Beispiel die Freudsche Theorie oft erweckt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann muss man nicht natürlich Anhänger dieser Arten von Theorien werden, aber dann kann man sehen, dass natürlich schon ganz andere Denkstrategien über das Verhältnis von Liebe und Eifersucht möglich sind, nämlich solche, wo man von einer grundsätzlichen Affektenlehre ausgeht, also wo man eine Ebene höher von einer fundamentalen Affektenlehre ausgeht, also von einer Theorie, die gewisse Grundaffekte definiert zum Beispiel, mit denen man verschiedene Konstellationen bilden kann und dann sagen kann, aha, da gibt es strukturell gewisse Verwandtschaften oder Zusammenhänge zwischen Beziehungen oder affektiven Einstellungen, die für die Liebe charakteristisch sind und solche, die für die Eifersucht charakteristisch sind. Das ist der Zugang, das ist ein Zugang bei Descartes, nicht? Das ist bei Descartes ganz klar, wobei man sagen muss, dass sowohl bei Descartes wie auch Spinoza und so und letztlich auch bei Freud, man muss sich immer klar werden, dass sowas wie Eifersucht, ein komplexer Affekt, zu den kompliziertesten Sachen gehört überhaupt. Also sehr, sehr schwierig zu erklären. Diese Theorien sind, also was auch, da gehen so viele verschiedene Sachen mit ein, dass schon allein die Frage, welche mit dem Neid, mit der Angst, mit Furcht und so weiter, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Bei Proust ist das eindeutig eben nicht so. Also Proust hat keine Theorie der Eifersucht in diesem Sinn. Proust bietet sowas nicht an, sondern was er anbietet, ist eben ein Verfahren, in dem es eine Nullstufe gibt, und das würde ich sagen, das sind ein paar so Strukturen, die da ausgelegt werden, schon in Combré, also so mit Dreierbeziehungen und so weiter. Und dann wird einfach ein bestimmtes Szenario, in dem er aber von Anfang an die Richtung vorgegeben hat, von dieser Swan-Stelle aus, mit dieser Subjektivierung, alles spielt sich in dem selber ab, wird dieses Szenario einfach immer weiter und weiter entwickelt, in immer radikalere und verzweigtere Formen, sozusagen, was alles möglich ist. Also ich glaube nicht, dass es einen Sinn hat, wenn man das verstehen will, was Proust über die Eifersucht denkt oder sagt, dass man mit irgendeiner Theorie der Eifersucht daherkommt und sich fragt, ob das dazu passt, und dass es auch keinen Sinn hat, bei ihm nach einer Theorie der Eifersucht zu suchen, sondern man muss das wirklich als ein experimentell analysierendes Verfahren sehen, und in einer gewissen Weise würde ich eher sagen, er ist ein Erfinder der Eifersucht. Er hat das, was Eifersucht ab einem gewissen Grad ist, hat er erfunden. Andere Leute haben da natürlich auch noch andere Aspekte erfunden, und es gibt gewisse Dinge, die bei ihm einfach keine so große Rolle spielen und die man woanders studieren muss. Und letztlich, wenn man sich fragt, warum oder welchen Effekt das hat, glaube ich, dass in dem ganzen Roman, wenn wir jetzt von diesem Entwicklungsstrang absehen, der von der Auseinandersetzung mit dem Ruskin und mit der Ästhetik und dem Ästhetizismus ausgegangen ist, dass Eifersucht sozusagen vor allem die Rolle eines Reflexionsmediums spielt für ihn. Dass er sich mit dem Nachdenken über die Eifersucht sozusagen da einen Raum geschaffen hat in dem Roman, in dem er eben über solche Sachen wie: Was ist ein Subjekt? Was ist Wahrheit? Was ist Einbildung? Was ist Realität? Was ist das Leben? Indem er über diese Dinge nachdenkt. Worauf ist er denn eigentlich orientiert, dieser Erzähler? Wenn man fragt, was würde er eigentlich? Worum geht es da in dem Ganzen? Auf den ersten Anhieb würde man sagen, also zum Beispiel, wenn man so eine Vorlesung gehört hat wie meine oder auch wenn man das Buch mal kursorisch gelesen hat, würde man als erste Antwort wahrscheinlich sagen, und das ist auch ganz richtig, worauf ist orientiert? Das erste ist der Wunsch, Schriftsteller zu werden. Ja, sein Wunsch, Schriftsteller zu werden, dann vielleicht auch der Wunsch, die große Welt kennenzulernen und dort dazuzugehören in irgendeiner Weise. Und dann halt noch dieser permanente Hintergrund von Eifersucht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sehnsüchte, die Namen, die Faszination durch die Namen, die Reise und so weiter. Von den schriftstellerischen Projekten hört man in Wirklichkeit gar nicht so viel. Halt hin und wieder taucht was auf oder so. Aber die Eifersucht ist das durchgängige Reflexionsmedium schlechthin. Nicht Medium im Sinne einer Neutralität, dass man sagt, man hätte das sozusagen in Eifersuchtssprache schreiben können und genauso gut in kantischer Terminologie oder sowas, nicht? Aber, sondern es handelt sich um eine Interaktion von Denken und Eifersucht. Es ist wirklich Denken aus der Eifersucht heraus. Der Witz ist ja an der ganzen Sache ein Hinauswachsen aus der Eifersucht. Worum es in dem Ganzen geht, wenn das ein Bildungsroman ist, würde ich sagen, ist es nicht einfach so zu bedachten, dass man sagt, das ist der Weg, wie man vom Wunsch, Schriftsteller zu werden, zum Schriftsteller kommt, sondern es ist dieses Hinauswachsen über die Eifersucht. Sie haben diese verschiedenen Stadien quasi, dieses schematisierte Syndrom mit dem Swan und der Mutter und dem Erzähler, dann haben sie die Geschichte von Swan selbst, dann haben sie seine eigenen Liebesgeschichten mit Gilbert und Albertine und letztlich die Transformation des Projekts Eifersucht in das Projekt Roman. Was nur das, deswegen geht, weil die Eifersucht von Anfang an eben in einer bestimmten Weise konzeptualisiert worden ist. Der Eifersüchtige kommt, wie soll man sagen, die Eifersucht ist eine Krankheit, die nie aufhört. Die sozusagen, also ich habe auch meinen Text da über dieses Green Light Monster Game dann mit so einer Reflexion über Proust abgeschlossen. Die Eifersucht ist eine Sache, die im Grund nur durch Tod endet. Und zwar, jetzt muss das nicht unbedingt der Tod von irgendeiner beteiligten Person sein, sondern es kann auch das sein, was man das Absterben oder das Abtöten einer emotionalen Welt oder einer emotionalen Dimension nennt. Und das wird in dem Fall von dem Swan ja wirklich ganz exakt beschrieben, nicht? Wie der, die dann genau dann heiratet, wo die Liebe zu Ende ist und mit ihr ein friedliches Leben führen kann. Und die Liebe ist genau dann zu Ende, das Aufhören jeglicher Art von Liebe ist genau dann aus, wie auch die Eifersucht weg ist. Und da ist in ihm, wenn die Eifersucht weg ist, ist in ihm etwas tot und diese Beziehung ist von da an sozusagen eine völlig andere. Das wird ja super erzählt. Also das ist ja ganz artistisch und toll, wie er das macht, dass man manchmal wirklich glaubt, das sind verschiedene Paare, mit denen man es dort zu tun hat. Das können gar nicht dieselben sein. Dass man glaubt, was zu welcher Zeit ist das? Jetzt ist er mit der verheiratet, wieso ist er jetzt nicht happy? Ne? Er ist sogar happy in einer gewissen Weise. Aber es ist überhaupt eine völlig andere Welt. Also das ist schon auch mit Tod gemeint. Ne? Und die andere Möglichkeit ist nur, sozusagen etwas zu finden, für sich eine Welt zu finden. Die andere, was die Botschaft von Proust, genauso wie die Botschaft von Nabokov eigentlich, die ist, dass der Eifersüchtige, wenn er sozusagen sein emotionales Leben erhalten will, nichts anderes tun kann, als sich eine Welt erfinden, in der wirklich, in der tatsächlich seine ganzen Imaginationen Realität sind. Und das ist eben die Welt des Romans, das ist die Welt der Erfindung, die Welt des Schriftstellers, indem er das als Wirklichkeit nimmt. Und das als Wirklichkeit, als die Wirklichkeit zu nehmen, heißt eben in einer gewissen Weise ein Bekenntnis abzulegen dazu, dass in dem, was man selber schafft, in seinem Leben sozusagen die Realität liegt, nach der man sich beurteilen will oder nach der man beurteilt werden will. Das ist die einzige Alternative. Also entweder man bleibt immer narrisch und es endet mit Mord, Totschlag oder dieser Art von emotionaler Abtötung oder man schreibt einen Roman. Das ist so bei dem Nabokov und das ist so bei dem Proust in Wirklichkeit. Das ist eigentlich schon mehr oder weniger, glaube ich. Jetzt habe ich da ein bisschen sozusagen meinem Text vorauseilend gesprochen, aber das passt dazu, dass wir ja keine Zeit mehr haben. In Wirklichkeit würde ich sagen, abschließend ist eben die Entwicklung des Eifersuchtsmotivs die Entwicklung eines konsequenten Ganges der Subjektivierung. Also was ich Ihnen angekündigt habe, da wie wir über den Raskin gesprochen haben, und gesagt haben, was ist da mit diesem Vorbehalt gegen Raskin, dass er sagt, der ist gegen den Ästhetizismus eigentlich, ne, dass er gegen die Vergötzung der Schönheit und für die Moral, aber hat die moralischen Ideen selber wieder nur wegen ihrer Schönheit. Ne? Also, und wie gesagt, das ist eigentlich eine Unverschämtheit, dem das so vorzuwerfen. Was hat er denn selber anzubieten? Und da habe ich gesagt, was er selber anzubieten hat, das steht ihm in diesem Augenblick noch gar nicht wirklich zur Verfügung. Man kann das in diesem Text Zur la Lektüre schon ein bisschen sehen, aber in Wirklichkeit das Konzept, das er anzubieten hat, ist eine ganz andere Art von Subjektivierung des Ästhetischen als die Dekadenz oder der Symbolismus oder der reine Ästhetizismus haben. Nämlich diese Art von Subjektivierung, die terminiert in dieser Maxime, dass wir die Wahrheit nur finden können in den Spuren, die das Leben uns unbewusst in unseren eigenen Tiefen sozusagen hinterlassen oder eingezeichnet hat. Diese Subjektivierung. Und dazu können Sie einen parallelen Gang sehen in dem ganzen Roman, und zwar jetzt nicht nur als Text, sondern in dem Romanprojekt, als einen Weg sozusagen der konsequenten Subjektivierung und sozusagen der Anerkennung der Realitätsmacht sozusagen des Subjektiven in dieser Eifersuchtsarchitektur, die er der da entwickelt hat. Und Swan ist es eben sozusagen, was dem Swan nicht gelungen ist. Die Figur des Swan ist wirklich die entscheidende Gegenfigur eigentlich für den Erzähler. Was dem Swan nicht gelungen ist, ist sozusagen zu erkennen, dass dieses Unbekannte, über das er nicht verfügen kann und dessen Existenz ja das Kriterium dafür ist, dass wir es mit der Wirklichkeit zu tun haben. Wo er sagt, der wirkliche Brief von Gilbert, der wäre dann für mich gar nicht mehr als wirklicher Brief erkennbar. Darum habe ich mich gebracht. Wie kann ich etwas als Wirkliches, sozusagen als vom wirklichen Leben ausgelöst erkennen? Und das Bruce dem, sozusagen dem Swan muss man vorwerfen, dass er immer nur in seiner Eifersucht sozusagen die Reaktionen anderer oder was andere machen können, die Ideen, die Handlungsweisen anderer, in sein Inneres verlegt hat. Darin besteht ja sozusagen die Verdachtsmaschine. Die Verdachtsmaschine besteht ja darin, dass wir sozusagen immer mit dem Gedanken, wenn ich jetzt das und das tue, ich stelle den beiden nach. Nicht? Beobachte sie, Detektiv, bin selber der Detektiv, manchmal schickt man einen Beobachter aus oder so, und muss dabei vorsichtig sein und genau wissen, dass sie nicht merken, dass ich einen beobachte, weil möglicherweise wissen sie ja, dass ich einen beobachte und verhalten sich schon unter Einschluss dessen, dass ich einen beobachte. Und was muss ich mir jetzt denken, damit, und letztlich bei Proust terminiert das ja darin, dass er sagt, was muss ich mir jetzt denken, damit ich morgen, wenn ich um 3 Spiralen weiter bin, noch sozusagen mit mir selber konsistent bin. Da spielen die anderen überhaupt keine Rolle mehr. Da geht es nur mehr um die Hygiene sozusagen des Verdachts, den man selber aufbaut und ob einen der dann morgen, ob mich morgen mein eigener Gedanke von heute noch quälen wird, weil die Gedanken der anderen sind ja als die von den anderen hinter diesem Schleier schon gar nicht mehr zu erkennen. Und da hat es keinen Sinn, sozusagen, da wird alles, was wir von, solange wir nur von außen, sozusagen alles, was an möglichen Reaktionen von außen sein kann, nach innen verlegen, bleiben wir eifersüchtig. Der entscheidende Schritt ist, anzuerkennen, dass in uns selbst dieses andere, dass in uns selbst sozusagen dieser äußere Impuls am Wirken ist. Das ist seine Idee. Also das ist natürlich schon ganz, ganz nah und da ist es wirklich ein großes Feld nach wie vor, obwohl da sehr viel geschrieben wird, die Beziehung zu Freud und überhaupt zur Psychoanalyse und wahrscheinlich auch zu der Theorie von Lacan von Proust her zu studieren. Also dieser Knoten, der da besteht, das ist das Entscheidende zwischen der sozusagen aus 2 Differenzen geschlungen ist. Der Differenz von innen und außen und der Unterscheidung zwischen dem, was wahrhaft von meinem Willen und meiner bewussten Intelligenz abhängig ist und dem, was von meinem Willen und meiner Intelligenz unabhängig ist. Und dass die sozusagen quergelegt werden müssen, dass die nicht parallelisiert werden dürfen. Das ist sozusagen die Idee. Ne? Wir müssen so weit kommen zu sehen, dass der Unterschied von innen und außen nicht dasselbe ist wie der zwischen dem, was von meinem Willen abhängig ist und dem, was von meinem Willen unabhängig ist. Dass das, was von meinem Willen unabhängig ist, auch innen gefunden werden muss, so wie er eben sagt. Und dann bin ich da mit diesem Geschmack im Mund herumgesessen und habe gedacht, was ist an diesem Tee? Und interessant ist es erst in dem Moment geworden, wo ich mir gesagt habe, der Tee ist eigentlich wurscht, ich muss es in mir suchen. Ich muss in mir selber das auslösende Unbekannte suchen. Die äußere Welt, habe ich da jetzt geschrieben am Schluss, wie wir sie uns denken und wahrnehmen, ist immer nur ein Konstrukt. Das, was er als den Verstand abqualifiziert, die willentliche Erinnerung. Und wenn man sich fragt, ob er jetzt ein Solipsist oder ein Realist oder ein sonst was ist, wenn man das heute in der Philosophie ja immer am Anfang dazu sagen muss, ich bin ein wilder, realistischer Solipsist mit materialistisch-idealistischen Komponenten und so, weil sonst darf man nicht mehr ein Dissertationsprojekt einreichen, glaube ich. Also wenn man sich das bei ihm fragt, dann ist eben bei Proust die Antwort eher, dass er sagt, die äußere Welt ist natürlich nichts als ein Werk unserer Gewohnheiten, unseres Verstandes, nichts als Einbildung. Aber das heißt nicht, dass es nicht eine äußere Welt gibt, die tatsächlich verschieden ist von unserer Wahrnehmung und unabhängig ist von unserem Verstand. Die ist uns allerdings nur durch diese unbekannten Zeichen zugänglich, die sie in unserem Inneren hinterlassen hat. Also damit machen wir für dieses Semester mit dem Brust Schluss.